Freitag steigen wir mit einem bekannten Jesuswort so wie in eine Miniserie ein, in eine Mini-Predigtserie. Es gibt in der Bibel, im Johannesevangelium, 7 sogenannte Ich-Bin-Worte von Jesus. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch die oder haben sicher schon mal davon gehört. Damit definiert Jesus, wieso wer er ist. Und heute steht dieses Wort, ich bin das Brot des Lebens, im Zentrum. Und es ist das erste dieser 7 Ich-Bin-Worte von Jesus und es passt gut zu Karfreitag. Am Ostersonntag, übermorgen dann, ebenfalls sehr passend, wird dann Ladina predigen zu dem Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und eine Woche später geht es dann nochmals weiter mit so einem Ich-Bin-Wort von Jesus. Diese Ich-Bin-Worte, die sind ein wenig speziell auch in der Bibel. Jesus sagt da auf Griechisch diese Worte Ego Eimi. Ego kennen wir. Das ist unser Ego. Das bin ich. Griechisch ich. Aber eigentlich sagt er da ja mit Ego Eimi sagt er ich bin. Also das ist wie so eine starke Aussage, dann eine Verstärkung. Und Jesus spielt damit auch auf eine Selbstoffenbarung von Gott an bei Mose, aber im brennenden Dornbusch, da gibt es ja diese Situation, da Gott sagt zu Mose, er soll zu seinem Volk gehen, als Anführer, und Mose, der sagt, ja, was soll ich denn sagen, wer mich schickt? Welcher Gott denn? Gab viele Götter damals. Wie ist dein Name? Und Gott sagt ihm dann, sagt zu dem Volk, ich bin der Ich Bin, schickt dich, oder ich bin, der ich sein werde. Und so konnten Juden damals, oder ziemlich sicher haben Juden damals in diesen Ego Eimi, in diesen Worten von Jesus, haben die das schon auch gehört, ist das angeklungen, dieser Anspruch von Jesus, dass er von Gott kommt. Ja, dass er vielleicht sogar selbst Gott ist. Und da steckt ja so ein Absolutheitsanspruch dahinter. Jesus sagt ja auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist etwas, das polarisiert immer wieder, das ist mir auch gerade diese Woche wieder begegnet. Da habe ich in der Zeitung, in der Reformiert-Zeitung, die bekommen sicher einige von euch auch, habe ich die bekommen und da gibt es ein Dossier drin, Jesus von Nazareth, und da gehen die da dem auf die Spur, wer ist Jesus aus Sicht von Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, auch anderen Religionen. Und da hat eine Philosophin drin, die versucht also diese Frage, wer ist Jesus, also sich da aus einer philosophischen Perspektive zu nähern. Und die schreibt da in Jesu Formulierung, ich bin, steckt aber auch etwas Absolutes, das verleiten kann, Wahrheit als unverrückbar zu definieren. Falls Jesus zu einer solchen Auffassung von Wahrheit einladen würde, wäre ich damit nicht einverstanden. Wahrheit, also etwas Unverrückbares, ist Jesus unverrückbar? Irgendwie schon, absolut, also dass man spürt hier, dass irgendwie das löst was aus. Und ihre Perspektive ist dann eher auch so, die Philosophie hilft mir, Jesus auf das Menschenmögliche herunterzubrechen. Schwierig, oder? Jesus auf das Menschenmögliche herunterzubrechen. Und sie schreibt, ich halte Jesus für eine interessante Persönlichkeit, die als moralisch tugendhaftes Vorbild dienen kann. Kann, nicht muss. Jesus als ein tugendhaftes moralisches Vorbild, ja, würde ich auch sagen. Aber ist Jesus, ist das alles? Wer ist Jesus? Also diese Frage, die beschäftigt immer wieder. Und ja, man kann sich von der philosophischen Seite nähern oder von was weiß ich, aber ich schlage vor, am besten wir hören einfach hin, was Jesus selber sagt, wer er denn ist. Es gibt auch dann noch genug, dass man vielleicht nicht versteht, aber hören wir doch hin, was Jesus sagt. Und vielleicht auch so, wenn Menschen sich fragen, wer Jesus ist, dann verweisen sie am besten an Jesus selbst. Wer ist Jesus? Wir tauchen mal ein in dieses Wort, ich bin das Brot des Lebens, das sagt da ja Jesus. Und die Frage ist, was stellen wir uns denn unter Brot vor? Ja, da kommen uns schnell Vorstellungen in den Kopf so. Wenn wir Brot hören, dann füllen wir dieses Wort schnell mit unseren Vorstellungen. Vielleicht je nach Kulturkreis, die Italiener, die sehen dann Panettone vor sich bei Brot. Oder wenn man von Bayern kommt, dann ist es natürlich der Brezel, Brezen. Jetzt fragt ihr euch, was noch kommt. Das muss ich gerade überlegen. Ich glaube, das ist das Vollkornbrot, vielleicht Deutschland. Ein Franzose, der sieht natürlich ein Baguette vor sich, wenn er Brot hört. An was denkt ein Amerikaner, wenn er Brot hört? Toast, ja, was für eine Brotkultur. Toast. Dann habe ich noch eins reingenommen, das ist das sogenannte Lepine oder Fladenbrot im Balkan, Bosnien, sehr fein. Und was hören wir Schweizer, wenn wir Brot hören? Was sehen wir vor uns? Oh, der Sonntagstopf, ja, okay, den habe ich nicht genommen, hätte sein können. Das Gipfeli. Natürlich, das Gipfeli, genau. Das hat aber mit Jesus gar nichts zu tun. Was ist der Kontext, was ist die Situation, wo Jesus diese Worte sagt, ich bin das Brot. Was sind so die Begleitumstände? Steigen wir ein. Die Menschenmassen, die folgen Jesus nach zu diesem Zeitpunkt. Jesus, der tut viele Wunder. Kranke werden gesund und ein paar tausend Menschen werden satt, die Speisung der 5000. Spielt Brot schon mal eine wichtige Rolle? Essen für alle aus 5 Broten und 2 Fischen, ein großes Wunder. Die Menschen sind total fasziniert. Und das ist so übrigens oftmals der Zugang von Menschen zu Gott, von uns Menschen. So fangen wir Menschen oftmals an zu glauben. Vielleicht haben wir ein Problem. Gott tut etwas für uns und dann sind wir fasziniert. Aber nach diesem Brotwunder da bei Jesus, ich führe das nicht weiter aus, ich gehe davon aus, dass die meisten von uns diese Geschichte einigermaßen gut kennen, da zieht sich Jesus zurück. Er geht auf einen Berg, weil ihm wird klar, er sagt das selbst, oder wir lesen das in der Bibel, ihm wird klar, als nächstes kommen die Menschen und werden mich mit Gewalt zum König machen, zu ihrem König. Also zog er sich zurück auf einen Berg, um allein zu sein. Während dieser Zeit fahren seine Jünger über den See. Jesus kommt dann vom Berg herunter, er begegnet den Jüngern auf dem See. Das wird da im Johannesevangelium nur kurz abgehandelt. Wir wissen aus den anderen Evangelien, das ist noch eine größere Geschichte. Aber Jesus begegnet ihnen auf dem Wasser, er kommt zu ihnen und gemeinsam fahren sie ans andere Ufer des Sees. Und am anderen Morgen, die große Menschenmasse, die sucht Jesus, wo ist Jesus? Und sie finden ihn. Sie denken sich, vielleicht, Jesus, du hast unsere Probleme gelöst, super, wir haben noch mehr Probleme. Kannst du die auch lösen? Und dann sagt Jesus in Vers 26, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Jesus sagt, ihr versteht nicht, was ich euch sagen will. Verstehen wir, was Jesus uns sagen will? Wollen wir es verstehen? Jesus sagte, ihr wollt es nicht verstehen. Wollen wir verstehen, was Jesus uns sagen will? Wir Menschen wollen satt werden. Jesus weiß das. So sind wir geschaffen. Das ist normal. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Wenn wir aufhören zu essen, dann sterben wir. Brot ist nicht nur einfach Essen. Das ist der Inbegriff von Grundnahrung, gerade auch in der damaligen Zeit. Grundnahrung, die wir Menschen brauchen. Und jeder Mensch hat jeden Tag Hunger, jeden Tag Durst. Wir sind jeden Tag darauf angewiesen, aufs Neue zu essen und zu trinken. Also wir sind von Natur aus eigentlich total bedürftige Wesen. Abhängig. Vielleicht für uns, wir spüren das nicht immer so, wir sind uns noch gewohnt, dass wenn man vergessen hat, vorzusorgen, dann hat irgendwo noch ein Laden offen oder so. Aber wir sind sehr bedürftig. Ist also klar, dass die Menschen damals Jesus zum König machen wollten? Ich kann das noch nachvollziehen. Zu ihrem Versorger machen, das ist ja gut. Das ist nicht falsch, aber es geht um viel mehr als um sein körperliches Sattwerden. Die Leute damals, die sind satt geworden, weil sie dieses Brot gegessen haben, sagt Jesus auch. Aber sie haben diesen Zeichencharakter nicht verstanden, von diesem Wunder, von diesem großen Wunder, das Jesus da getan hat mit diesen Broten. Jesus kann Wunder tun. Glauben wir, dass Jesus Wunder tun kann? Jesus kann wunderbar in unser Leben eingreifen. Aber das, was wir als Wunder bezeichnen für uns, also eine Brotvermehrung oder auch eine körperliche Heilung oder so, das sind zuerst einmal wie so Zeichen der Herrschaft Gottes. Wenn du das so liest in den Evangelien, wenn Jesus Wunder tut, es geht immer darum, jetzt bricht Gottes Herrschaft irgendwie an. Und die Menschen waren begeistert von diesen Wundern, das wäre uns ja wahrscheinlich nicht anders gegangen. Aber Jesus wusste auch etwas, das wir auch genau wissen. Wir wissen das ganz genau. Nach einem Brotvermehrungswunder, was geschieht da? Wir werden wieder hungrig. Wenn ich geheilt werde, körperlich, dann werde ich wieder irgendwann krank werden und spätestens am Ende meines Lebens werde ich sterben. Wenn wir gegessen haben, dauert es eine Weile und dann haben wir wieder Hunger. Also satt zu werden ist ein Problem für uns Menschen, ganz grundsätzlich. Je nachdem, wo wir auf der Welt zu Hause sind, in was für Verhältnissen wir leben, haben wir unterschiedliche Prioritäten, was unsere Bedürfnisse betrifft. Es gibt ja so diese Pyramide, die kennen sicher auch einige von euch, diese Maslow-Pyramide. Wer kennt die? Auch schon mal gehört? Hat mal ein schlauer Mensch so das versucht, ein wenig so auf den Punkt zu bringen, wie funktionieren wir als Menschen mit unseren Bedürfnissen, wenn man da, also unten sind diese Grundbedürfnisse körperlich, also wir müssen atmen, wir müssen essen, sonst sterben wir. Wir brauchen, jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, was da alles noch reingehört, einfach so diese Grundbedürfnisse unseres Lebens. Und dann geht es weiter, die Sicherheitsbedürfnisse. Wir wollen in Sicherheit leben, wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit, auch nach Vorsorge. Die sozialen Bedürfnisse, wir brauchen Beziehungen, wir haben den Wunsch, verbunden zu sein mit Menschen, zu interagieren, auch integriert zu sein, zu kommunizieren, das gehört da rein, so soziale Bedürfnisse. Dann geht es weiter, dann wird es individuell, unsere Bedürfnisse. Wir wollen auch Anerkennung, Bedeutung in unserem Leben und oben, da geht es um Selbstverwirklichung. Und die Theorie dahinter ist ja, wenn das eine gestillt ist, dann geht man zum nächsten. So, das ist da die einfache Aussage. Und die Menschen damals bei Jesus, die waren wahrscheinlich schon irgendwo ganz unten, so beim täglichen Brot eben. Viele Menschen damals waren Taglöhner. Die haben sich täglich neu angeboten, irgendwo auf dem Markt für einen Tag Arbeit, haben gehofft, dass jemand sie einstellt für einen Tag. Wenn ja, dann habt ihr Geld gegeben und dann konnte man sich Brot kaufen. Wenn nicht, wurde es vielleicht eher schwierig. Also es ging wirklich um die Grundbedürfnisse. Wir sind da vielleicht ein wenig an einem anderen Ort, eher oben auf der Pyramide. Das sagt man ja auch über unsere Gesellschaft. Wir sind so bei der Selbstverwirklichung. Oben beschäftigt, oder? Es müsste noch was raufkommen oben. Heute spricht man von Selbstoptimierung. Und jemand mit Humor hat mal noch unten was angefügt, ganz unten. Da steht dann Akku und WLAN. Ja. So als Grundbedürfnis des Menschen. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Vor 2000 Jahren, auch heute, wo immer, auch auf der Welt, wir haben Bedürfnisse als Menschen. Und wir wollen satt werden. Das gilt für alle Menschen. Wir wollen satt werden. Und so sind wir alle auch nebst Essen und Trinken damit beschäftigt, irgendwie mit Dingen, von denen wir glauben, dass sie uns satt machen. Und das könnt ihr euch schon vorstellen, oder? Da geht es dann auch um Beziehungen, da geht es auch um einen Job, der ja irgendwie auch eine Erfüllung gibt. Es geht darum ja auch um ein erfülltes Leben. Und die Stillung dieser Bedürfnisse, und da spielt das halt dann alles eine Rolle. Auch meine Freunde, auch Geld kann natürlich irgendwo helfen, gewisse Bedürfnisse zu stillen. Sport, Gesundheit, Hobbys, Kultur, Ferien, was auch immer. Sind alles so Dinge, von denen wir irgendwie auch erwarten, dass sie uns satt machen. Das sind auch keine schlechten Dinge. Und irgendwie fühlen die schon auch was in uns, ja, aber wir wissen, wir werden wieder hungrig, die Ferien gehen vorbei. Dann kommt der Hunger nach den nächsten Ferien oder so. Also das stimmt nicht wirklich zutiefst unseren Lebenshunger. Und Jesus sagt zu den Leuten damals, schaut, ihr sucht immer in erster Linie diese Dinge, wenn ihr zu mir kommt. Ihr habt Hunger nach Leben. Ihr wollt ein erfülltes Leben. Ihr wollt, dass eure Bedürfnisse gestillt werden. Und Jesus soll ihnen jetzt dabei helfen. Er soll das tun. Er soll die Bedürfnisse und auch die Wünsche stillen. Und wenn Jesus dann das nicht tut, dann kommen wir Menschen manchmal zum Schluss, der Glaube funktioniert nicht. Habt ihr den Satz auch schon mal gehört? Wirklich, das ist eine existenzielle Sache. Ich kenne Leute, die haben gesagt, hey, für mich, der Glaube funktioniert nicht. Aus solchen Dingen, da ist, Gott hat nicht getan, was ich da mir gewünscht habe und so weiter. Da hören Menschen auf zu glauben. Das Problem ist, all diese Dinge, die machen uns ja nicht wirklich satt am Ende des Tages. Wir sehnen uns nach einem erfüllten Leben, ja. Das ist, wir spüren das nicht immer. Wir haben so viele Dinge, um das irgendwie abzudecken oder zuzudecken, aber es gibt immer wieder Momente in unserem Leben, da bin ich mir sicher, das kennst du auch. Da spürst du etwas von diesem existenziellen Hunger nach Leben. Du hast was Schönes erlebt, das hat dich erfüllt und dann geht es vorbei und du merkst, es ist vergänglich. Ich kann es nicht festhalten. Was kommt als nächstes? Dieser Hunger nach Leben, nach erfülltem Leben. Das ist ein Problem. Satt werden ist gar nicht so einfach für uns Menschen. Der Hunger bleibt. Kennst du das? Jesus sagt zu den Menschen damals dann, Vers 27, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, hey, bemüht euch um Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Also Jesus sagt, euer Problem ist, dass ihr euch um Dinge bemüht, die vergänglich sind. Bemüht euch um Dinge, die Bestand haben, die das ewige Leben bringen, die echtes Leben bringen. Es geht darum, satt zu werden bei Jesus. Jesus macht gerne Menschen satt. Er will unser Leben ausfüllen. Und über das will Jesus mit dir und mit mir reden. Über das wollte Jesus mit den Menschen damals reden. Und das ist ein längeres, kompliziertes Gespräch. Kannst es wieder mal für dich durchlesen, Johannes Kapitel 6, das ist gar nicht so, da kommt vieles zusammen. Dann sagt Jesus dann zu ihnen irgendwann diese Worte, diese bekannten Worte, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Lösen diese Worte auch so etwas wie eine Sehnsucht aus in deinem Leben? Nie mehr Hunger, nie mehr Durst. Das ist eigentlich eine Hammerperspektive, oder, die Jesus das aufzeigt. Aber die Menschen, die haben das nicht so freudig aufgenommen, diese Botschaft. Es geht dann weiter, Jesus hält ihnen ihren Unglauben vor. Er spricht davon, dass er vom himmlischen Vater kommt. Er redet von der Auferstehung der Toten und davon, dass wer an ihn glaubt, dass der nicht sterben wird. Dass er das ewige Leben hat. Kurz, das Gespräch wird kompliziert. Und die Menschen, die sind vor allem eines. Die sind empört. Die sind total empört. Jesus doppelt nach. Er wiederholt diese Worte dann nochmals. Insgesamt sagt er es viermal in einer anderen Variante. Ich bin das Brot des Lebens. Er wiederholt sich, dass er das Brot ist. Er macht einen Vergleich mit dem Volk Israel in der Wüste. Er nimmt das Manna. Dieses Himmelsbrot, das ja vom Himmel gekommen ist für die tägliche Versorgung des Volkes in der Wüste, er nimmt das als Beispiel. Sie konnten davon nicht satt werden, sagt Jesus. Die waren in der Wüste, die haben das jeden Tag bekommen, sie konnten nicht vorsorgen, das ist verdorben, aber sie sind nicht satt geworden, nur vorübergehend. Und dann vergleicht Jesus sich mit diesem Manna. Aber er zieht dann die Linie noch viel weiter. Er sagt von sich, er sei das lebendige Brot vom Himmel und er mache ewig satt. Wer von ihm isst, der lebt in Ewigkeit. Er sagt, wer von meinem Fleisch isst, und wer von meinem Blut trinkt und so weiter, sagt er dann da. Und dieser Vergleich, der kommt gar nicht gut an bei den Menschen damals. Die verstehen nicht, worum es ging, wenn Jesus sagte, dass man ihn essen soll. Das kann ich schon noch verstehen. Und da war auch dieser Anspruch von Jesus mit diesen Worten, ich bin, habe ich schon gesagt am Anfang. Nur ich bin es, nur ich, der dich satt machen kann, der euren Hunger stillen kann, niemand anders. Natürlich geht es nicht darum, Jesus so wirklich zu essen. Es geht nicht irgendwie um Kannibalismus oder so, Jesus zu essen, aber das hat schon da diese Kontroverse ausgelöst damals bei diesen Menschen. Wahrscheinlich dachten die Juden damals vor allem an das Opferfleisch. Sie machten wahrscheinlich diesen Link zum Opferfleisch, das man da immer geopfert hat im Tempel. Das Passahlamm wurde ja über Jahrhunderte so gefeiert. Ich weiß nicht, was sie genau dachten, aber auf jeden Fall verstanden sie diesen Vergleich nicht und sie wurden wütend, es wurde richtig hitzig. Was Jesus damit macht, mit diesen Aussagen, er macht einen Vergleich. Er sagt, hey, es geht darum, dass ihr Jesus in euch aufnehmt. Johannes 6, 56 sagt er das. Jesus in sich aufnehmen, eben wie Essen bedeutet, eins zu werden mit ihm. Das sagt Jesus dann so. Eins zu werden mit Jesus. Das ist eigentlich ein starkes Bild, oder? Nahrung nimmt man in sich auf. Und Jesus sagt damit, so ist es irgendwie, mich aufnehmen, eins zu werden mit mir. Sagt, ja, lesen wir auch ganz am Anfang dieses Johannesevangeliums, wenn es heißt, die, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und Paulus, der bringt das dann auf den Punkt mit diesem Bild vom Leib. Wir werden Teil von Jesus und Teil von seinem Körper, irgendwie. Aber es ist schon auch irgendwie ein wenig ein herausforderndes Bild, oder? Und was machen wir mit diesen Worten? Ich bin das Brot des Lebens. Ja, von Jesus können wir satt werden. Wir wissen ja schon, das ist irgendwie ein Vergleich. Es geht nicht um physisches Brot. Und wir wissen auch, wir haben Bedürfnisse. Jesus sagt ja nicht, du musst jetzt nicht mehr essen oder Beziehungen sind nicht mehr wichtig und so. Das sind alles wichtige Dinge. Aber er spricht einen tieferen Hunger an. Und die Frage ist ja, von was können wir denn wirklich leben? Von was können wir leben? Im Anschluss an dieses Gespräch, an dieses lange Gespräch, das Jesus da mit den Menschen damals hatte, da passiert etwas, das passiert immer wieder bis heute. Und ganz besonders auch am Karfreitag, am Kreuz oder vor dem Kreuz, wenn Menschen am Kreuz vorbeikommen. Menschen wenden sich von Jesus ab. Die Menschen damals, die haben das so gesagt. Was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas nur schon anzuhören? Das haben die gesagt. Ist eine Zumutung? Ist das Kreuz eine Zumutung? Sind diese Worte von Jesus, ich bin das Brot des Lebens, hey, nur ich kann dich satt machen. Ist das eine Zumutung für uns? Was macht Jesus damit? Rein menschlich könnte man jetzt denken, er versucht noch ein paar zusammenzuhalten. Ja, die laufen da scharenweise davon und muss schauen, dass da ein paar noch da bleiben, oder? Was sagt Jesus? Er schaut seine engsten Jünger an und sagt, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus diese bekannten Worte, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und wisst ihr was? Ich glaube, genau da will uns Jesus haben. Ich glaube, genau an diesem Punkt will Jesus mit uns Menschen, mit jedem Menschen. Jesus will mit uns an diesen Punkt kommen, an dem wir sagen, wohin sonst sollen wir denn gehen? Du bist es, Jesus, nur du kannst mir Leben geben. Jesus will, dass wir erkennen, wer er ist. Wer ist Jesus, ist eine Frage, die beschäftigt Menschen bis heute. Jesus will, dass Menschen erkennen, wer er ist. Er kommt von Gott. Und nur er kennt den Weg zu Gott, zum Leben. Und er will uns diesen Weg zeigen. Er will mit uns diesen Weg gehen. Jesus und seine Worte führen zum ewigen Leben. Das ist so wie das grundsätzliche Sattwerden. Von was kann ich leben? Ich kann davon leben, dass Jesus, wenn ich an ihn glaube, dass er mich einlädt, teilzuwerden von seinem Reich, dass ich das ewige Leben bekomme. Dass diese Vergänglichkeit, die immer wieder meinen Hunger auch triggert in diesem Leben, dass das nicht alles ist, sondern ich weiß, die Geschichte ist nicht fertig, wenn ich hier sterbe. Ich gehe, es geht weiter. Ich lebe ewig, ich lebe nochmals in einer ganz anderen Qualität. Und das ist wie so das Erste. Aber dann habe ich mir gedacht, ich brauche für mein Leben in der Nachfolge von Jesus in dieser Welt auch jeden Tag frisches Brot. Frisches Brot am Morgen. Neues Leben, jeden Tag. Das ist so wie das Zweite. Jesus hat das ja mal gesagt in einer anderen Situation. Diese Worte sind mir in den Sinn gekommen von Jesus. Dass Jesus sagt, schaut, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Dass wir Menschen nicht nur von Brot leben, das spüren wir schon. Wir sind nicht nur körperliche Wesen. Aber Jesus sagt, schau, jedes Wort, das von Gott kommt, natürlich gerade auch er als Gottes Wort, davon leben wir. Das ist das Zweite. Worte von Jesus hören bringt Leben in jeden Tag meines Lebens. Jedes Wort, das Jesus spricht, das ich in der Bibel nachlesen kann, und ich kann das für mich persönlich nehmen, das ist wie so mein tägliches Gipfeli, jetzt als Schweizer. Vielleicht hilft uns das als Bild. Wir sollten nicht auf dieses tägliche Brot von Jesus verzichten, freiwillig. Wir haben also erstens dieses ewige Leben und zweitens das tägliche frische Brot, diese Worte von Jesus, von denen ich lebe. Und das dann ist noch was Drittes, von dem wir leben können. Ich habe mich gefragt, von was lebt eigentlich Jesus? Von was hat denn Jesus gelebt, auch in dieser Welt als Mensch? Jesus hat es mal gesagt. Weiß das jemand? Von was lebt er? Es gab mal eine Situation, da haben die Jünger ihren Lehrer Jesus, den Rabbi, gedrängt. Sie haben gesagt, Rabbi, iss doch etwas. Und dann hat Jesus gesagt, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Und dann diskutieren die, schauen sich an und sagen, ich habe ihn gar nicht essen gesehen. So. Und Jesus sagt dann, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Ist mir einfach in den Sinn gekommen, ja? Den Willen Gottes tun, davon lebt Jesus. Könnte das auch eine Spur sein für uns? Jesus sagt auch was in unserem Text, in Johannes Kapitel 6, zu diesem Willen von Gott. Er sagt nämlich Folgendes. Oder die Leute fragen ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus sagt, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr auf mich vertraut, wenn ihr euer Leben auf mich baut. In diesem ganzen Gespräch von Jesus mit den Menschen damals geht es um drei Dinge. Es geht um Brot, es geht um Leben und es geht um Glauben. Brot, Leben und Glauben. Jesus ist das Lebensbrot, nur er kann und will uns Leben geben. Und die herausfordernde Frage an uns lautet, glauben wir das? Setzen wir unser Vertrauen darauf? Bauen wir darauf unser Leben? Nicht nur grundsätzlich, sondern gerade auch in den Momenten, in denen wir spüren, ich werde nicht wirklich satt. Ich werde jetzt gerade nicht wirklich satt. Da ist so eine Sehnsucht nach Leben, nach Erfüllung, was auch immer. Ich werde nicht satt. Gerade in diesen Momenten auf Jesus zu vertrauen, vielleicht auf seine Worte zurückzukommen, zu lesen in der Bibel, was sagt denn Jesus zu mir persönlich, davon kann ich leben. Was nimmst du mit? Was spricht Gott zu dir mit diesen Worten, ich bin das Brot des Lebens? Wo brauchst du gerade diese himmlische Nahrung von Jesus? Was spricht Gott zu dir? In diesem Gespräch sagt Jesus auch im Vers 51, da sagt Jesus, dass er sich für das Leben der Welt gibt. Er sagt da, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch und ich gebe es hin für das Leben der Welt. Also Jesus gibt sich selbst hin, damit wir ewiges und wahres Leben bekommen können. Davon redet Jesus immer wieder und um das geht es am Karfreitag. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und als Jesus am Donnerstagabend mit seinen Jüngern das Passamal feierte, das ja an den Auszug aus Ägypten erinnert, da setzte er das Abendmahl ein. Er hat dieses Brot genommen, er hat gedankt und er hat es gebrochen und er hat es seinen Jüngern gegeben und gesagt, das ist mein Leib, den ich hingebe für euch. Feiert das immer wieder, um euch daran zu erinnern, dass ich das Brot des Lebens bin und dass ich mein Leben hingebe für euch. Und er hat auch den Kelch genommen mit dem Wein drin damals und er hat gesagt, dieser Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ein Bund, in einem Bund, da bindet sich Gott an uns Menschen in seiner Treue. Er sagt, ich gebe mich hin für euch. Darauf kannst du dein Leben bauen. Und im Abendmahl bekennen wir aufgrund dieses Textes heute, dieses Textes aus Johannes 6, wie so zwei Dinge. Das erste ist, ja, ich glaube, dass Jesus sein Leben für mich hingegeben hat am Kreuz. Und ich nehme dieses stellvertretende Opfer für mich persönlich in Anspruch. Nur er kann mir wahres Leben geben, heute und in Ewigkeit. Und das zweite ist, ich nehme Jesus wie so symbolisch in mich auf mit diesem Brot, indem ich das Brot als Zeichen esse. Und ich zeige damit auch, ich bin eins mit Jesus durch seinen Geist. Ich mache damit zeichenhaft klar, dass Jesus in mir lebt und dass auch er die Herrschaft in meinem Leben hat. Im Abendmahl bekennen wir, Jesus ist mein Herr und Erlöser. Er hat mir all meine Schuld vergeben. Ich kann mit ihm neu anfangen. Er fängt mit mir neu an. Ich gehöre ihm und ich lebe von seinem Geschenk, das er sein Leben hingegeben hat, für mich. Amen. Und das wollen wir miteinander feiern. Im Abendmahl kommt er schon nach vorne. Wir feiern heute das Abendmahl mit ein wenig weniger Bewegung, ein wenig ruhiger. So Karfreitag, ihr dürft gerne an eurem Platz bleiben. Wir werden das Abendmahl durch die Reihen geben. Du bist herzlich eingeladen, das Abendmahl zu feiern. Wir werden zuerst ein Lied hören, instrumental. Während dieser Zeit, in der wir das Abendmahl gemeinsam feiern und im Anschluss sind wir dann eingeladen, Gott die Ehre zu geben, ihm persönlich auch zu begegnen in diesen Liedern, die wir gemeinsam singen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Es gibt so vieles, das wir manchmal auch nicht verstehen. Da vielleicht geht es uns ganz ähnlich manchmal wie den Menschen damals. Aber du lädst uns ein, dir zu vertrauen, Jesus. Gerade dort, wo wir jetzt sind. Du kennst unser Leben, du weißt, was uns bewegt. Und du weißt, wo wir gerade herausgefordert sind, dir zu vertrauen. Und ich bete darum, dass du uns heute Abend einfach einmal mehr ganz neu begegnest. Das ist ein Wunder, Jesus, wenn du dich selber zeigst, wenn du uns persönlich auch begegnest und wir erkennen können, wer du bist und wer du für uns sein willst, gerade auch jetzt in diesem Moment. Und ich danke dir dafür, dass wir nichts tun müssen, als einfach zu empfangen. Wir dürfen einfach dieses Geschenk empfangen, auch heute Abend, Jesus. Egal, was uns bewegt, wo uns vielleicht noch etwas schwer ist, wir müssen nicht perfekt sein, wir dürfen hier sein, wir dürfen die Hände ausstrecken und einfach empfangen, was du uns anbietest, dein Leben, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen und wir wollen dir persönlich begegnen. Amen.